Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Jesus in den Psalmen. Und der Psalm 2 ist ein ganz wichtiger Psalm, wovon Jesus die Rede ist. Vielleicht zuerst, viele von uns sind schon lange Christen, für die ist es vielleicht ganz selbstverständlich, dass man in der Bibel Voraussagen findet über Jesus. Aber wenn wir in der Welt schauen, dann ist das überhaupt nicht selbstverständlich, sondern das ist ein großes Wunder. Eines der größten Argumente für die Wahrheit des christlichen Glaubens, dass nämlich sehr viele Dinge zum Voraus vorausgesagt worden sind, bis in Einzelheiten, was das Leiden und Sterben und die Auferstehung Jesu betrifft, ist vorausgesagt worden und ist hunderte von Jahren später in Erfüllung gegangen. Und ich habe jetzt gerade kürzlich eine Untersuchung gelesen von einem Christen, der darüber schreibt, über erfüllte Prophezeiungen. Es gibt in keiner anderen Religion der Welt gibt es Prophezeiungen, die wirklich erfüllt worden sind. Es gibt in manchen Religionen so vage Vermutungen, aber wirklich diese Dinge, die Gott vorausgesagt hat, das ist ein Beweis, ein Argument für die Wahrheit der Bibel. Und da brauchen wir uns nicht zu fürchten. Wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen, können wir das sagen. Jesus ist angekündigt worden, Jesus ist erfüllt worden. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 11, dort steht, dass die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach, dass das alles angekündigt worden ist. Und auch Jesus, nach seiner Auferstehung, wo er mit den Jüngern geredet hat, hat er eigentlich nicht viele Einzelheiten erzählt, wie es ihm ergangen ist. Ja, da würden doch die Leute Fragen stellen, wie war das denn, als du tot warst, wie hast du das erlebt? Da haben sie vielleicht auch gefragt, aber Jesus, wir lesen nichts davon, dass Jesus darüber erzählt hat, sondern was hat Jesus getan in den 40 Tagen? Immer wieder heißt es, er ist mit den Jüngern durchgegangen im Alten Testament, in Mose, in den Psalmen, in den Propheten, was von ihm angekündigt worden ist. Also er hat bewiesen, dass er der Christus ist, der Retter, der Erlöser, der angekündigte Christus. Und da ist eben in den Psalmen sehr viel davon die Rede. Jetzt lesen wir den Psalm 2. Nachher werde ich dann kurz noch einen Überblick geben, was sonst in den Psalmen über Jesus steht. Und dann schauen wir den Psalm 2 noch etwas genauer an. Mir ist aufgefallen, dass der Psalm 2 schon sehr massiv direkt ins Thema hineingeht. Der Psalm 1 ist ja bekannt, wohl dem, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen, sondern sich auf den Herrn verlässt, und nachher Vers Psalm 2 gleich der Messias als Gottes Sohn. Also da sieht man auch, was das Thema, das Hauptthema der Psalmen ist. Es geht wirklich um Jesus. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, der lacht ihrer, und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und küsset seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr nicht umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Wohl allen, die auf ihn trauen, oder selig die, die auf ihn trauen. Im Vers 1 heißt es: Wohl dem, der nicht wandelt. Das ist so wie eine Klammer. 1 Vers 1 und 2, der letzte Vers. Wohl allen, die auf ihn trauen. Diese zwei Psalmen gehören irgendwie zusammen. Es hat ja damals noch keine Zählung gegeben. Es ist wie ein großer Psalm zusammen. Wohl dem, selig ist der, der auf ihn vertraut. Das ist die Hauptaussage. Wir sollen ermutigt werden, auf den Herrn zu vertrauen und uns nicht abschrecken zu lassen von dem, was sonst passiert. Die Völker, die toben. Wenn man das so liest, dann denkt man an die Nachrichten. Dann gibt es viele Beispiele in der heutigen Zeit von den aktuellen Nachrichten, die Könige der Erde, die sich versammelt und Rat halten und Frieden schaffen wollen oder die Weltprobleme lösen wollen. Aber das alles wird nicht gelingen, weil es oft so ist, es ist gegen den Herrn, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Aber das alles soll uns als Gläubige nicht abhalten davon, an Jesus festzuhalten, sondern soll uns erst recht ermutigen. Die Psalmen, die sind auch geschrieben für unser geistliches Leben. Wir haben jetzt im Seniorennachmittag in Innsbruck in letzter Zeit, seit Herbst, immer wieder die Psalmen behandelt, zum Teil eben die Ankündigung der Geburt Jesu in den Psalmen oder die Leidenszeit Jesu. Und da habe ich richtig gemerkt, wenn man sich intensiver mit den Psalmen beschäftigt, dann wird das geistliche Leben wird erneuert. Und um das geht es eigentlich, wenn wir Jesus nachfolgen, dass unser innerer Mensch gestärkt wird. Oder auch, dass wir mehr in die Anbetung hineinkommen. Wir sollen ja als Kinder Gottes, sollen wir Anbeter sein. Und das ist der Heilige Geist, der in unseren Herzen wirkt und uns zur Anbetung treibt. In Lukas 21 heißt es ja, wenn ihr das alles sehen werdet, was passiert in der Welt, auch dort die Endzeitrede, was heißt es dann, dass wir uns dann Sorgen machen sollen? Oder heißt es dann, dass wir verzweifeln sollen oder überaktiv dagegen handeln sollen? Nein, es heißt, hebet eure Häupter auf, denn eure Erlösung naht. Und diese Dinge, die passieren in der Welt, aber auch im persönlichen Leben, von denen sollen wir uns nicht erdrücken lassen, sondern immer wieder dann zum Wort Gottes greifen und den Herrn anbeten. Mit diesem Psalm 2 zum Beispiel kann man den Herrn anbeten. Man kann auch christliche Lieder singen oder hören, aber wir sollen immer wieder zur Anbetung kommen. Zuerst mache ich jetzt einen kurzen Überblick, was alles in den Psalmen über Jesus steht. Da haben wir natürlich nicht so viel Zeit, wie Jesus hatte mit seinen Jüngern, aber ein Überblick ist doch sehr hilfreich, dass man das mal in einem sieht. Also der Psalm 2 ist Jesus als Sohn Gottes, wird an vielen Orten im Neuen Testament zitiert, zum Beispiel Apostelgeschichte 13, 33, Hebräer 1, 5. Hebräer 1, 5 steht: Zu wem, zu welchem von den Engeln hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn? Zu keinem Engel hat Gott das gesagt. Also der Hebräerbrief zeigt, dass Jesus viel größer und mächtiger ist als die Engel. Der Sohn Gottes ist viel mächtiger. Das heißt, wir müssen auch nicht Angst haben vor Engeln und vor dämonischen Mächten. Der Sohn Gottes ist viel stärker und mächtiger. Jesus, Gottes Sohn, das wird dort Apostelgeschichte 13, 33 wird das interessanterweise auf die Auferstehung Jesu bezogen, nicht auf die Geburt. Das andere ist Geburt, also Lukas 1, 35, das ist Gottes Sohn, der Sohn Davids, der Sohn des Höchsten, der geboren worden ist. Aber Apostelgeschichte 13, 33, dieses Kapitel ist sehr interessant, wie der Apostel Paulus dort argumentiert. In Pisidien, in Antiochia und Pisidien, wo Leute zum Glauben gekommen sind aus den Juden, aus Israel und auch Leute, die sich den Juden angeschlossen haben. Und dort betont er die Tatsache der Auferstehung und begründet das mit dem Psalm 2. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Das heißt, Jesus war ja immer der Sohn Gottes von Ewigkeit her, aber durch die Auferstehung ist er in die Vollmacht des Sohnes Gottes hineingestellt worden, weil vorher war er ja niedrig und hat ja nicht diese volle Macht ausgeübt. Er hätte es zwar tun können, aber er hat es nicht gemacht. Aber mit der Einsetzung, mit der Auferstehung und mit der Himmelfahrt, sitzend zur Rechten Gottes, da hat er voll die Macht angetreten. Und deswegen wird dieser Psalmvers eben auch auf die Auferstehung bezogen, wo er in voller Macht als Sohn Gottes eingesetzt wurde. Vielleicht kann man es vergleichen mit einem König. Wenn einer geboren worden ist, der Sohn eines Königs, dann haben alle gewusst, das ist der zukünftige König. Aber irgendwann ist er dann offiziell eingesetzt worden. Und das ist die Auferstehung Jesu. Also Psalm 2 ist Jesus als Sohn Gottes. Und dann Verse 8 bis 9, der wiederkommende Christus als der Weltenherrscher. Christus wird kommen und wird eben die Könige richten und wird die Weltherrschaft dann antreten. Ja, zum Beispiel in der Offenbarung, Kapitel 19, Vers 15, Offenbarung, da sind ja die Plagen, die über die Erde kommen. Und dann Offenbarung 19 ist der Höhepunkt der Gottlosigkeit. Und dann nachher kommt Christus, der Reiter auf dem weißen Pferd, kommt und wird dann die Welt richten. Und dort wird dieser Psalm zitiert, er wird sie zerschlagen mit eisernem Zepter. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern. Das wird zitiert dann in Offenbarung 19, Vers 15, wenn Christus wiederkommt und die Herrschaft antritt über die ganze Welt. Und dann ist es eben wichtig, so ob wir zu Christus gehören, auf welcher Seite wir stehen. Und dann werden wir mit ihm regieren, heißt dann die 1000 Jahre, und wir werden mit ihm in Ewigkeit bei ihm sein. Also im Psalm 2 ist eigentlich schon die ganze Heilsgeschichte mit Jesus als dem Retter und Erlöser ist da schon enthalten. Dann ist der Psalm 8, wer ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst. Und dort ist dann Psalm 8, Vers 4 bis 7, ist Jesus als der Menschensohn erwähnt. Wer ist des Menschen Kind? Wer ist der Sohn des Menschen? Da sieht man im Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 6 bis 8, dass eben auch da Jesus gemeint ist als der Menschensohn. Es ist zwar ein Psalm über den Menschen allgemein, aber der vollkommene Mensch, der je auf Erden gelebt hat, das ist eben Jesus. Und drum, also Psalm 2 und Psalm 8 zusammengenommen, da haben wir beide Eigenschaften von Christus drin. Jesus, der Gottessohn, und Jesus, der Menschensohn. Das heißt, Jesus war ja wahrer Gott und er war wahrer Mensch. Er war ja nicht einfach nur Gott, der irgendwo drüber geschwebt hat, sondern er ist wirklich Mensch geworden und hat die ganzen Leiden, das ganze Sterben, das alles hat er miterlebt. Manche denken vielleicht, Jesus, ja, der war Gott, für den war das einfacher, das Leiden, aber das stimmt nicht. Wir sehen in der Leidensgeschichte, dass Jesus genauso gelitten hat, wie wir leiden würden in dieser Situation, wie er Angst gehabt hat in Gethsemane vor dieser Kreuzigung und wie er auch am Kreuz gelitten hat. Und er hat es ja abgelehnt, diesen Becher zu nehmen, der ihn betäubt hätte, sondern ist in vollem Bewusstsein, als Menschensohn ist er den Weg gegangen bis zum Ende. Und das ist im Grunde genommen alles angesprochen, angedeutet in diesen Psalmen 2 und 8. Nachher der Psalm 16 ist die Auferstehung Jesu. Es wird auch Apostelgeschichte 2 und Apostelgeschichte 13 erwähnt. Du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Und Petrus in seiner Predigt zu den Juden hat gesagt, der Erzvater David, der ist gestorben und der ist verwest. Also es kann sich nicht auf David beziehen, weil der Petrus hat gesagt, das Grab von David, das können wir in Jerusalem ja immer noch anschauen. Nach 1000 Jahren war immer noch das Grab von David dort. Also bezieht es sich auf Jesus, der nicht verwest ist, sondern am dritten Tag wieder auferstanden ist. Also Psalm 2, der Sohn Gottes, Psalm 8, der Menschensohn, Psalm 16, der auferstandene Herr. Die Verwesung wird ihn nicht festhalten, der Tod hält ihn nicht fest. Dann ist der Psalm 22 der bekannteste Leidenspsalm. Der Psalm 22 enthält sehr viele Einzelheiten in Bezug auf das Leiden Jesu. Da steht zum Beispiel, mein Gott, warum hast du mich verlassen? David hat das Leiden erlebt, aber auch hier ist die Hauptaussage ist auf Christus bezogen. Eben, das ist der Matthäus 27, wo Jesus das ja am Kreuz gesagt hat. Der Durst Jesu, Psalm 22, 16, mich dürstet. Das muss ja furchtbar gewesen sein, am Kreuz zu hängen, an der Sonne, in der Hitze und die spottenden Leute vorübergehen und der Körper hat ja alle Flüssigkeit verloren. Mich dürstet, der Durst Jesu. Also Psalm 22, 16 ist dann in Johannes 19 erwähnt bei der Kreuzigung. Die Hände und Füße durchbohrt, steht im Psalm 22. Und dass sie das losgeworfen haben um sein Gewand, dass sie die äußeren Kleider, die haben sie so zerteilt, aber den Leibrock, der war in einem gewoben, den konnte man nicht zerschneiden, darum haben sie das losgeworfen um sein Gewand. Dann ist noch Psalm 22, Vers 30, alle Knie werden sich vor ihm beugen. Alle Knie werden sich beugen vor Jesus, wenn er kommt. Das steht dann Philipper 2. Und Psalm 22, der Vers 32, es ist vollbracht. Er hat's vollendet, es ist vollbracht. Das Heil hat er geschaffen durch seine Erlösung. Ich habe da noch ein paar Kopien von dem Zettel, dass ihr nicht alles mitschreiben müsst. Vielleicht könnte das eine Hilfe sein. Nachher Psalm 24 macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Von da kommt das Weihnachtslied, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Also auch hier wieder die Einladung an die Völker, an alle Völker, eben durch die Tür hinzuzukommen und den Messias Jesus einzulassen. Jesus hat seinen Leib zum Opfer gegeben, das ist Psalm 40. Und dann Psalm 45, du liebst Gerechtigkeit und hassest gottloses Wesen. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Genossen. Du liebst Gerechtigkeit und hassest gottloses Wesen. Drum, also da ist wieder die Gottheit. Jesu ist im Psalm 45 angesprochen, kurz angesprochen, dass er eben der göttliche Herr ist, der göttliche Bräutigam. Dann der Psalm 69 ist noch einmal ein Leidenspsalm. Die zwei wichtigsten Leidenspsalmen sind Psalm 22 und Psalm 69. Psalm 69, sein verzehrender Feuereifer. Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, oder der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Das ist dann dort zitiert worden, wo Jesus die Tempelreinigung gemacht hat. Da erinnerten sich die Jünger daran, dass es heißt, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Und im Psalm 69 ist auch die Verstockung Israels, dass Israel es nicht annimmt, sondern verstockt und verhärtet wird, wie es auch leider immer wieder war. Psalm 72 ist Jesus, der Friedefürst. Also da ist einfach vom König des Friedens die Rede. Da ist jetzt nicht der Name Jesus oder Sohn Gottes erwähnt, aber im Zusammenhang der Bibel ist klar, dass ja David nicht wirklich der Friedefürst war, sondern der eigentliche Friedenfürst ist Jesus, der Christus, der Einzige, der den Frieden bringen kann. Psalm 89, einfach der König, da wird er als König bezeichnet. Psalm 110 ist noch einmal einer der wichtigsten messianischen Psalmen, wo es eben heißt, Jesus, der göttliche Herr, die Himmelfahrt und Jesus als hoher Priester. Diese Stelle, wo es heißt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Und das war ja ein Rätsel, warum heißt es hier, der Herr sprach zu meinem Herrn. Was ist da gemeint? Und das ist ein Psalm, den Jesus dann selber angewendet hat und hat zu den Pharisäern, den Juden, den jüdischen Führern gesagt, warum, also das ist Matthäus 22, warum steht denn hier im Psalm drin, der Herr sprach zu meinem Herrn? Warum hat David das gesagt? Da hat Jesus direkt die Schriftgelehrten herausgefordert, warum steht das? Und sie haben natürlich keine Antwort gewusst, warum es heißt, der Herr sprach zu meinem Herrn, warum da zweimal Herr die Rede ist. Wer hat zu wem gesprochen? Und damit hat Jesus eben bewiesen, dass er selber der göttliche Herr ist. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße, also zur Rechten Gottes, des Vaters. Das heißt, das ist dann in der Himmelfahrt Jesu in Erfüllung gegangen. Da ist Gott der Vater, Gott der Sohn, die sitzen nebeneinander und haben die gleiche Macht, die gleiche Würde, die gleiche Ehre. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Und dann ist eben das auch noch im Psalm 110, der hohe Priester, du bist der hohe Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Es hat schon im Alten Testament in 1. Mose 14 schon diesen geheimnisvollen Mann gegeben, den Priester Melchisedek, wo man fast nicht weiß, was das für ein Mann war, aber ein Priester, der den Abraham gesegnet hat. Und sonst wissen wir wenig, außer eben im Psalm 110 und nachher wieder im Hebräerbrief, wo dieser Melchisedek erwähnt wird. Und das ist auch ein Typus, ein Symbol für Jesus Christus, unseren Hohepriester. Ja, es heißt im Hebräerbrief, dass Jesus unser ewiger hoher Priester ist, der immer für uns betet. Und dieser ewige hohe Priester, der in den Himmel hineingegangen ist, ins himmlische Heiligtum, da ist das jüdische Opfergesetz, steht im Hintergrund. Bei den Juden war es ja so, dass der hohe Priester einmal im Jahr, eben am großen Versöhnungstag, ins Allerheiligste hineingegangen ist. Einmal im Jahr hat er die Versöhnung gebracht. Das heißt, er ist nicht mit seinem eigenen Blut, sondern er hat das Blut von Tieren mitgenommen und ist da hineingegangen und hat es auf den Altar gestrichen oder gespritzt für die Erlösung. Das hat der jüdische Hohepriester einmal im Jahr getan. Aber das brauchen wir jetzt nicht mehr, weil bei der Kreuzigung ist ja der Vorhang im Tempel zerrissen. Das heißt, es braucht nicht mehr dieses Priestertum, sondern Jesus heißt im Hebräerbrief, als der hohe Priester einmal ins himmlische Heiligtum hineingegangen, eben bei seinem Tod und seiner Auferstehung und Himmelfahrt, und hat dann eine ewige Erlösung vollbracht. Das heißt, wir können uns immer jederzeit auf den himmlischen Hohepriester berufen, auch wenn wir in Anfechtung sind, dann kommen wir zum himmlischen Hohepriester und danken ihm, dass er für uns betet und dass er unsere Sünden getragen hat. Und das ist sein Hohepriestertum und was eben im Hebräerbrief auch steht, er lebt immer da und bittet für uns. Das heißt, Jesus betet auch ständig für die Gläubigen. Er ist ständig im Gebet für uns. Psalm 110. Dann ist noch der Psalm 118, die Siegesgewissheit der Erlösten. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Und daran sollen wir festhalten als Kinder Gottes, als Gemeinde Jesu, sind wir die Siegesschar der Erlösten, die uns nicht entmutigen lassen, nicht niederdrücken lassen von den Problemen, von unseren Problemen und von der Weltlage. Da ist auch dann noch im Psalm 118 der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das, was auch sehr oft im Neuen Testament zitiert wird, dieser Psalm 118. Also die Psalmen sind voll von Jesus. Und gehen wir doch noch mal kurz auf den Psalm 2 zurück. Der Psalm 2, das sind vier, man könnte fast so sagen, es sind vier Strophen. Vier Strophen. Verse 1 bis 3, die weltweite Rebellion der Völker gegen Gott. Sie ratschlagen wider den Herrn, gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und sie wollen nicht, dass Jesus über sie herrscht. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Die Menschen wollen sich nicht einschränken lassen durch Gott und durch Jesus. Sie wollen die Gesetze von sich werfen. Da haben wir ja jetzt leider in den letzten Jahren sehr viel erlebt, dass auch die öffentliche Gesetzgebung weggeht von den Geboten Gottes, weil die Menschen denken, es geht ihnen besser, wenn sie die Stricke, diese Fesseln ablegen, abwerfen. Das meinen sie, aber es wird nicht funktionieren, es geht den Menschen nur schlechter. Das ist die Rebellion. Und ja, vielleicht denken wir, das ist nur die Völkerwelt. Aber in der Apostelgeschichte sieht man, wie die Gemeinde Jesu gebetet hat. Das ist Apostelgeschichte 4, wo die Verurteilung von den Aposteln war, also Apostelgeschichte 4, wo die Apostel vor dem Hohen Rat waren und der Hohe Rat hat gesagt, sie dürfen nicht reden im Namen Jesu. Nur nicht reden im Namen Jesu, weil Jesus ist von den führenden Leuten verurteilt worden und gekreuzigt worden. Und dann haben sie gedacht, jetzt ist das Problem endlich gelöst. Und nachher sind Leute aufgestanden, der Petrus in seiner Predigt hat gesagt, das ist diesen Jesus, den hat Gott auferweckt, den habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen, den hat Gott auferweckt. Und dann sind ja viele zum Glauben gekommen, schon in der Apostelgeschichte 2, diese erste Pfingstpredigt. Nach der Apostelgeschichte 3 ist eine Heilung passiert. Und nachher haben die Apostel weitergepredigt in Jerusalem und die hohen Priester und Schriftgelehrten, die haben nicht gewusst, was sie machen sollen. Dann haben sie gesagt, nur nicht reden im Namen Jesu. Und sie haben dann gesagt, ist es recht, dass wir Gott mehr gehorchen als den Menschen? Nein, man muss Gott, dass wir den Menschen mehr gehorchen als Gott? Nein, man muss Gott mehr gehorchen. Und haben weiter gepredigt im Namen Jesu. Und nachher heißt es, die Gemeinde hat gebetet, ist einmütig zusammengekommen und hat gebetet. Und die Gemeinde hat das dann dort zitiert, genau diesen Psalm 2. Warum toben die Völker und die Könige der Erde, ratschlagen gegen den Herrn und seinen Gesalbten? Und sie haben dann auch im Gebet gesagt, so haben sich Herodes und Pilatus zusammengetan. Es haben sich die Völker, also das Volk Israel und die Völker der Welt, haben sich zusammengetan gegen den Herrn. Sie haben sich verschworen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Also da sieht man, alles sind schuldig am Tod Jesu, nicht nur die Juden oder nicht nur die Heiden. Wie dann oft gesagt worden ist, die Juden seien die, hätten Christus ihn zum Tod gebracht. Also sie wollten es zwar, aber die Heiden haben es ausgeführt. Also es kann niemand dem anderen die Schuld geben, wer ist schuld, sondern es sind alle schuld. Und da ist eben Apostelgeschichte 4, wo dieser Psalm zitiert wird, sehr deutlich. Das heißt, jeder Mensch ist schuldig vor Gott und vor Jesus. Warum ist Jesus gestorben? Wegen meiner und deiner Schuld und Sünde, nicht wegen der Sünde von den anderen, von den Oberen, von den Weltmächten oder so, sondern für jeden von uns. Und wenn wir das glauben und die Erlösung annehmen, dann haben wir die Erlösung, aber es kann sich keiner rausreden. Also das ist die erste Strophe, die Rebellion der Völker gegen Gott. Aber Verse 4 bis 6, die Perspektive aus dem Himmel, die ist ganz anders. Der Herr lacht und spottet ihrer. Natürlich tut es Gott auch weh, wenn sich die Menschen gegen ihn auflehnen. Aber wenn es hier heißt, der Herr lacht und spottet ihrer, das heißt, den Herrn kann das nicht beeindrucken oder den Herrn kann das nicht von seinem Thron stürzen, wenn die Menschen sich gegen ihn auflehnen. Es ist nur schlecht für die Menschen. Gott selber kann es nichts antun, weil er so mächtig ist und über allem steht. Darum heißt der Herr lacht und spottet ihrer. Und dann die Verse 7 und 9 bis 9, das ist eben die Einsetzung des Königs. Das ist, dass eben Gott gesagt hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Eben das bezieht sich auf die Menschwerdung Jesu und auf die Auferstehung. Also der ewige Sohn Gottes, der ist von Gott eingesetzt. Und dann Verse 10 bis 12. Der Psalmist ermahnt die Könige auf Erden und die Richter auf Erden, sie sollen dem Herrn dienen und mit Furcht vor den Herrn kommen. Und viel Positives ist ja geschehen im Laufe der Jahrhunderte, wo Völker, Regierungen die Gesetze Gottes angenommen haben, die 10 Gebote als Grundlage für unser Recht, da ist sehr viel in diese Richtung gegangen worden. Es hat sehr viele gottesfürchtige Könige und Richter und Regierungsleute gegeben, bis heute auch. Aber eben der Aufruhr ist stark zu spüren in der heutigen Zeit. Aber wir sollen nicht nachlassen, eben zu zeigen, es ist nur gut, wenn man dem Herrn dient. Wohl allen, die auf ihn trauen. Noch ein Beispiel zum Schluss. Wir haben vor Weihnachten einen Kurden kennengelernt. Der ist also aus Syrien. Der lernt auch Deutsch. Und dem haben wir einen Kalender gegeben. Und nachher habe ich gesagt, Isa, Jesus, der Messias, Isa. Maschi, ich habe es gar nicht richtig aussprechen können. Dann hat er gesagt, Isa Maschi, Isa ist besser als der Islam, hat er gesagt. Dann hat er direkt gefragt, wo gehst du in die Kirche? Dann habe ich ihn eingeladen, er soll zu uns in die Gemeinde kommen, also in 2 Gemeinden in Innsbruck kommt er seitdem, einmal zur Baptistengemeinde und einmal zu uns Kirche im Kino. Abend, am Karfreitag hatten wir gemeinsam Abendmahlsgottesdienst. Da war er dabei und zwischendrin treffen wir uns auch manchmal. Also das ist einer, der hat wirklich erkannt, dass das Christentum viel besser ist, also Jesus viel besser ist als Mohammed. Und da können wir auch beten. Er hält auch nichts vom Fastenmonat Ramadan, aber seine Familie zum Teil schon. Also eben, es lohnt sich, das immer wieder zu bezeugen. Und wenn man eben dann so etwas erlebt, dann ist man wieder ermutigt, es doch auch weiter zu sagen, obwohl viele es nicht verstehen. Beten wir zum Schluss. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Herr aller Herren bist, der König aller Könige. Wir danken dir, dass du dich offenbarst, dass du dich offenbart hast und auch in der Geschichte viele einen großen Segen empfangen haben, weil sie dir gedient haben oder sich nach deinem Wort ausgerichtet haben. Und ja, es tut uns so weh, dass heute so viel Gottlosigkeit ist, so viel Aggression gegen dein Volk Israel, aber gegen dein Wort. Wir bitten dich, dass du dich über unsere westliche Welt erbarmst. Wir bitten dich auch, dass du dich über die arabische und islamische Welt erbarmst und sie auch sie erkennen können, du bist der Retter, du bist der Erlöser. Hilf uns, dass wir in der Anbetung weiterkommen, dass wir immer wieder bei dir Zuflucht finden in unseren Anfechtungen. Hilf uns dabei und wir bitten dich jetzt auch für den Einsatz hier am 18. März dann oder am Mai, 19., 18., 19. Mai, dass du einfach den Einsatz von der Gemeinde segnest, dass du uns alle und sie zu offenen Menschen führst, die das Wort annehmen. Segne auch diesen Ibrahim, hilf ihm, dass er wirklich das Heil erfassen kann, dass es verstehen kann und segne auch seine Familie. Und ja, wir wollen uns dir und deiner Gnade anbefehlen. Amen.